freue mich, wenn mir andere Arbeiterkinder schreiben, weil das ist voll der Austausch ist und ich mich, also mir schreiben immer Leute, ich fühle mich dadurch gesehen, aber ich fühle mich dadurch auch gesehen, dass mir andere Leute sagen, dass sie relaten können.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Victoria, ich mache gerade mein Praktikum bei Salon 5 und wusstet ihr, dass tatsächlich nur rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler aus Nicht-Akademiker-Familien sich später für ein Studium entscheiden, während auf der anderen Seite knapp drei Viertel der Schüler und Schülerinnen, die später studieren, aus Akademikerfamilien kommen. Eine Person aus diesen 27% ist Malik. Hi Malik. Ich habe mitbekommen, auf Social Media findet man ja von dir alles über das Thema Arbeiterkind sein an der Uni. Und ich wollte dich einfach mal fragen, auch in deiner Bio steht Arbeiterkind. Kannst du das einfach mal erklären, was man so darunter versteht?
Also Arbeiterkind ist so die Person aus der Familie, die so zum ersten Mal den Zugang zum Beispiel zur Uni findet und studiert und auch den Abschluss schafft. Bei mir ist es zum Beispiel so, also meine Mutter ist alleinerziehend und meine Mutter hat auch zum Beispiel angefangen zu studieren, aber hat es nicht geschafft. Also meine Mutter hat zum Beispiel auch schon angefangen zu studieren, aber hat es aus verschiedenen Gründen, halt zum Beispiel finanziellen Gründen oder andere Gründe, nicht geschafft, das Studium zu Ende zu bringen. Und ich bin so die erste Person aus meiner Familie, die tatsächlich den Studiumabschluss diese Woche.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, dann würde ich auch gerne wissen, in welchen Aspekten, weil du ja auch viel auf Social Media darüber redest, in welchen Aspekten war oder ist dein Bildungsweg jetzt schwerer als der von Studenten in Akademikerfamilien? Darüber sprichst du ja auch viel, aber kannst du das nochmal so zusammenfassen?
Also ich würde sagen, ich habe das vor allem so in den letzten Monaten meines Studiums nochmal so sehr doll reflektieren können und weil ich mich mit mehr Menschen darüber ausgetauscht habe. Und das sind halt zum einen neben so diesem ganz großen, was ja auch so das ist, woran alle Menschen als erstes denken, so dieser finanzielle Aspekt. Also sowas wie, dass ich neben dem Studium arbeiten gehen muss. Zum Beispiel arbeite ich gerade 20 Stunden in einem Werkstudentenjob neben der Uni, was halt andere nicht machen, die jeden Monat zum Beispiel das Geld von den Eltern bekommen, weil sie halt dadurch, dass sie Akademikereltern sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ein gutes oder sehr gutes Einkommen sogar haben und ihre Kinder gut unterstützen können. Das ist natürlich nicht immer zu 100% gegeben. Aber in den meisten Fällen ist es schon so der Fall. Das ist bei mir halt zum Beispiel nicht so. Gleichzeitig kommt aber auch noch so akademisches Wissen, was in der Uni schon von einem erwartet wird, obwohl man noch nicht studiert hat, was einem die Eltern mit auf den Weg gehen, was sowas ist wie Fachbegriffe, dass man sich im Unisystem dafür zurechtfindet, Hilfe. Ich habe erst im dritten oder vierten Semester erfahren, dass es sowas wie einen Modulplan gibt, was die Leute um mich herum alle schon vor dem Studium wussten. Und das setzt man sich anscheinend auch durch, wenn man sich für einen Studiengang entscheidet. Also so Basic Wissen, was man einfach braucht, um studieren gehen zu können, das haben sie meistens von den Akademikern Eltern und das hatte ich.
Ich habe auf deinem Insta gesehen, dass du gar nicht so lange Social Media machst. Also dafür hast du halt extrem eine große Fanbase, Follower. Ich glaube, da sind auch viele Leute, die sehr gut relaten können dazu, worüber du redest. Was hat dich so bewegt, anzufangen, auch online auf Social Media darüber zu reden?
Ich habe tatsächlich letztes Jahr im Sommer ein TikTok zu dem Thema gemacht und das ist auch viral gegangen. Und dann habe ich so gemerkt, dass so Leute auf jeden Fall Interesse haben, über das Thema zu sprechen. Habe dann aber erstmal nichts mehr gemacht, bis ich mich Anfang des Jahres mit so einer Gruppe von Leuten, die so unterschiedliche Marginalisierungen auf Social Media ansprechen, zum Beispiel Rassismus, ausgetauscht und hätte dann auch wieder Lust, mehr zu dem Thema Social Media zu machen, weil ich einfach auch mega wenige Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann darüber. Also ich habe schon so Friends, die so teilweise relaten können oder mit denen ich darüber reden kann, auch wenn sie aus anderen Verhältnissen kommen. Aber man fühlt sich schon relativ allein. Und mir gibt es auf Social Media auch voll den Raum. Ich freue mich, wenn mir andere Arbeiterkinder schreiben, weil es voll der Austausch ist und ich mich, also mir schreiben immer Leute, ich fühle mich dadurch gesehen, aber ich fühle mich dadurch auch gesehen, dass mir andere Leute sagen, dass sie relaten können. Und hatte auch letztens erst ein Gespräch mit einer Person, mit der ich gar nicht so close, weil die auch meinte, dass sie immer, dass alle zwar irgendwie ein bisschen Awareness für das Thema Arbeiterkind haben, also zumindest kommt es immer so mehr, aber dass sie weiß, dass sie immer die einzige Person im Raum ist, die das Arbeiterkind ist und man ist schlecht miteinander vernetzt und dagegen will ich auch so ein bisschen vorgehen, so Austausch, auch so bessere Vernetzung.
Hört sich auf jeden Fall sehr verständlich an, was du erzählst. Und ich finde auch gut, dass auch du dich dann damit wohlfühlst, dass du jetzt Social Media machst und auch du dich dann gesehen fühlst dadurch. Das ist ja sehr gut, dass du nicht nur halt dieses Gesehenfühlen gibst, sondern dass du das auch zurückbekommst, dadurch, dass du viel Zustimmung bekommst. Ich habe auch in den Kommentaren, ich habe immer deine Kommentare durchgelesen, unter deinen Videos und so. Und ich war auch, ich fand es super, wie viele Leute halt einfach da so dir entgegengekommen sind oder auch du denen entgegengekommen bist und das einfach so ein, man hat sich da auch einfach wohl gefühlt in deinen Kommentaren, bin ich dir ganz ehrlich. Also du hast echt eine tolle Fanbase. Genau. Dann kommen wir auch zu der Frage, was mich auch besonders interessiert. So, was ist so von allen Sachen so der allergrößte Struggle, den man so im Unileben hat als Arbeiterkind?
Also ich habe das Gefühl, mein allergrößter Struggle ist so der Struggle, der das so komplett zusammenfasst. Und zwar so, dass dieses Verständnis fehlt, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich so mit Leuten darüber rede und ich sage ihnen so, was mir fehlt, also das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, dass mir mega viel Grundwissen dafür einfach fehlt, was ich in den letzten 20 Jahren hätte halt, oder was andere Akademiker kennen, zum Beispiel ihr ganzes Leben lang immer wieder bekommen haben, aber ich halt einfach nicht. Und dann irgendwie versuche, Leuten zu erklären, dass ich nicht faul bin oder dass ich nicht dumm bin. Und das gleichzeitig anderen Leuten zu erklären, aber auch mir zu erklären, dass ich nicht faul bin und dass ich nicht dumm bin, sondern dass ich mega viel arbeite, aber dass ich einfach andere Grundvoraussetzungen habe und dass ich das nicht aufholen kann. Also ich kann kein 20 Jahre langes Wissen aufholen, beziehungsweise ich habe ja auch Wissen, einfach nur anderes Wissen, als zum Beispiel Akademikerkinder und so diese Gespräche zu führen. Mit anderen Leuten, mit Dozierenden, sowie mit anderen Kommilitonen, das ist irgendwie mega anstrengend und das dann jedes Mal an sich selbst zweifeln. Aber wenn es dann funktioniert, dass die andere Person mehr Verständnis für einen bekommt, ist es auch mega hilfreich. Aber so die mich ständig erklären zu müssen, vor anderen und vor mir selbst.
Ja, das verstehe ich komplett. Also das stelle ich mir auch nervig vor oder auch störend so, wenn man sich immer selbst erklären muss, so, weil der Gesellschaft ist ja auch einfach zu normalisiert, dass man halt diesen Wohlstand hat. Und manche Leute wissen das ja auch nicht zu schätzen teilweise und wissen gar nicht, wie es anders sein kann. Ich habe auf Insta gesehen, dass du auch viel darüber erzählst, wie es war, in einer weniger privilegierteren Situation aufzuwachsen. Und mich hat es da interessiert, gab es so von deiner Familie oder von dir selbst so diese Erwartung, auch studieren zu gehen, oder war das eher weniger da?
In meiner Familie gibt es tatsächlich gar keine Erwartung, dass ich studieren gehen muss. Also mir wurde auch in der 10. Klasse von meiner Klassenlehrerin gesagt, dass sie nicht glaubt, dass ich das Abi schaffe.
Ach
Und
Gott.
habe danach mit meiner Mom geredet und sie war so, ja, dann, wenn du eine Ausbildung machen willst oder ein Fachabi oder eine andere Schule gehen willst oder irgendwas, sag vorher. Also sie war nie so, du musst studieren. Sie war immer so, sie würde sich voll freuen oder es ist ihr sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich einen Job habe, der sicher ist, in dem ich mehr Geld verdiene als sie und halt einfach nicht mein Arbeitgeber so ihr Wunsch war, dass ich halt ein anderes Leben führe als sie. Aber ich hätte nicht studieren gehen müssen, aber ich merke schon, dass es passt für meine Familie, dass ich jetzt studiere. Aber es war nie so ein Zwang. Ich glaube, das ist dann vielleicht eher so bei Akademikerkindern der Fall.
Aber ist ja auch krass, was macht das so mit einem, wenn man so in der 10. Klasse so von der Lehrerin gesagt bekommt oder zur Mutter das gesagt wird, dass man das Abi nicht schafft? Also ist ja auch so ein Moment, wo man sich so, puh, erstmal so denkt. Glaubst du, das kommt so aus Vorurteilen her? Also wie du aufgewachsen bist?
Also ich glaube auf jeden Fall, weil meine LehrerInnen wussten auch alle, dass in meiner Familie Hartz IV bezogen wird, weil meine Mom sich immer so mit der persönlich getroffen hat und so einen guten Eindruck zu machen. Also meine Mom wusste, sie wusste einfach, dass es nicht so gut ist. Oder dass andere nicht so einen guten Blick darauf haben, dass sie so Hartz IV beziehen. Und dann hat sie sich mit denen persönlich getroffen und angefreundet, damit man ein gutes Verhältnis hat. Und das war sehr wichtig. Und ich war mega geschockt, weil meine Klassenlehrerin, also ich wusste, meine Noten sind nicht so mega gut, aber so extrem schlecht waren sie auch nicht. Ich war sehr überrascht, als sie das gesagt hat, weil es vorher nicht mit mir kommuniziert wurde und war voll traurig, aber wollte unbedingt das Abi machen, weil ich gar keine Ausbildung machen wollte. Also ich glaube, ich musste so, ich war im Gymnasium, alle um mich herum waren auch so aus dem Bildungsbürgertum und wollten studieren und dann wollte ich einfach ausstudieren und das coole Studileben führen und habe es dann versucht, mit ganz viel Nachts wach sein und Lernen durchzuziehen.
Zum Thema Studieren nochmal. Magst du einmal erzählen, was du studierst?
Also ich studiere gerade noch Kultur- und Medienpädagogik, beziehungsweise habe das 2020 angefangen zu studieren und bin gerade dabei, das abzuschließen im Bachelor.
Was denkst du, müsste die Politik anders machen, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen in der Bildung?
Also ich glaube zum einen, Also die Politik müsste ganz viel anders machen, um mehr Chancengleichheit in der Bildung herzustellen. Und ich glaube, zum einen, was so ein ganz wichtiger Punkt ist, den viele Leute auch immer unterschätzen oder als nicht so wichtig ansehen und sich teilweise auch schon Leute darüber lustig gemacht haben, wenn ich so den Community-Begriff verwende. Aber was als erstes mir immer einfällt, ist nicht so irgendwelche Nachhilfe oder irgendwelche anderen Sachen, sondern Community-Räume zu schaffen. Und zum einen für marginalisierte Personen, die eher von Bildungsungleichheit zum Beispiel betroffen sind, für Arbeiterkinder, dass sie sich connecten können und einen Raum haben, wo sie sich austauschen können, weil das so, so wichtig ist. Weil zum Beispiel man merkt ja auf Social Media, so, also für mich ist das übel krass, weil ich so einen Raum noch nie hatte und für andere Leute, die mir schreiben, auch. Also solche Räume, das ist kein großer Akt, das geht voll easy, solche Räume zu erschaffen. Auf der, und halt was für mehr Awareness sorgt, weil ich habe das Gefühl, also Chancenungleichheit ist so Symptombekämpfung. Es ist so voll wichtig, irgendwie meine kostenlose Nachhilfe zum Beispiel anzubieten, irgendwie mehr Stipendien zugänglicher zu machen, dass zum Beispiel Arbeiterkind an die Unis oder auch an die Schulen kommt. Das, also das ist ja auch schon ein Raum. Dann sind da, können sich Arbeiterkinder zum Beispiel connecten oder von anderen Marginalisierung betroffene Personen, aber kriegen gleichzeitig auch Support. Also dass es halt auch Ansprechpersonen gibt, zu so denen man jederzeit gehen kann, wo die Tür offen ist und die, ja, und die Zugänglichkeit halt einfach nicht so schwer ist. Und dazu, also das sind halt nicht SchulsozialarbeiterInnen. SchulsozialarbeiterInnen haben einen anderen Beruf. So eine Person braucht es überall und die müssen sehr präsent sein. Aber es wäre auch gut, wenn es auch ein anderes Wirtschaftssystem gibt als Kapitalismus und dann haben alle einfach direkt die gleichen Chancen.
Du hast mal darüber geredet, dass dich dieser Lifestyle, was im Moment so ein bisschen Vogue ist, so arm zu sein, dass das so im Trend ist, so vor allen Dingen bei Studenten, die dann immer irgendwie dieses Broke-Sein romantisieren und keine Ahnung was, dass das dich ein bisschen triggert. Kannst du einmal nochmal erklären, warum?
Ich habe das Gefühl, es ist so dieses Studi-Bild von, ich gehe irgendwie ganz viel Secondhand shoppen und ich habe kein Geld und voll witzig, ich muss am Ende irgendwie meine Pfandflaschen wegbringen. Und bei manchen Leuten ist das ja auch so. Aber bei anderen Leuten, also ich wohne in Leipzig, das ist so eine Großstadt, die ist mega teuer, es ist voll krass hier zu wohnen. Bin von Halle nach Leipzig gezogen und ich finde Leipzig so teuer und habe dann irgendwie Leute, ob ich auch die ganze Zeit zu so tun, als wenn sie arm, aber Leipzig mega günstig finden, weil sie irgendwie aus einer noch teureren westdeutschen Stadt kommen und ich dann so in dem Moment so direkt checke, okay. Also wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Wahrnehmungen davon, was es halt oder wie viel Geld auch einfach für einen wert ist. Und ich habe das Gefühl, mich trifft das immer so dolle und löst so eine Wut in mir aus, weil ich dann das Gefühl habe, dass die Leute, dass die Person, die vor mir steht, so tut, als hätte sie eine Ahnung von Klasse und was es bedeutet, in der unteren Klasse zu wohnen. Also weiß sie eh nicht, aber dass sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht hat. Aber wenn ich dann gemerkt habe, dass sie so arm sein romantisiert, weil Geld ist ja auch nicht alles im Leben, dann weiß ich, dass die Person einfach nicht verstanden hat und ich will mich überhaupt nicht gesehen und habe das Gefühl, dass noch so mega viel Aufklärungsarbeit geleistet werde, ich aber nicht unbedingt bei jeder Person leisten will. Ja, es trifft mich immer, weil ich das Gefühl habe, es ist gar kein Verständnis da, aber die Person tut so und ändert auch nichts daran.
Verstehe ich auf jeden Fall, weil es sind halt echte Probleme und genau, die sollte man dann einfach nicht zu romantisieren. Ist halt nicht immer leicht, auch wie du auf deinem Insta erzählst, dass du es halt auch nicht dann immer leicht hattest, wenn das nicht zu persönlich ist. Du hattest auch erzählt, wie es war, in Armut aufzuwachsen und dadurch auch mentale Probleme zu haben.
Also ich kann auf jeden Fall so einen kleinen Einblick oder einen Einblick machen. Ich habe das, also Menschen, die von Armut betroffen sind, sind ja auch eher von psychischen Erkrankungen betroffen und das ergibt auch voll Sinn. Also ich merke voll immer, ich habe immer mal so Phasen, wo ich so weniger Geld habe und ich habe Phasen, wo ich so genug Geld habe zum Leben. Nicht viel, aber so, ich kann auch ein paar Mal einkaufen gehen, ohne meinen Taschenrechner auch rauszuholen. Und es ist einfach eine krasse Belastung, weil man in dieser Welt nichts machen kann, was kein Geld kostet, also gar nichts. Als ich letztens meinen Namen geändert habe, habe ich gesehen, dass er sogar die Geburtsurkunde Geld gekostet hat und man kann ja nichts dafür, dass ein Kind geboren wurde. Deswegen, so man kann nichts machen und wenn man kein Geld hat, ist das natürlich 24/7 belastend und man setzt sich meistens noch mit irgendwelchen Ämtern auseinander und wird halt gleichzeitig nicht auf Augenhöhe betrachtet von allen Menschen, weil Geld so das ist, was die Welt bestimmt. Wirst du, also ich habe ja als Kind schon gemerkt, ich war einfach nur ein Kind, was in der Familie aufgewachsen ist, die Hartz IV bezieht. Und habe da schon gemerkt, dass es kein Betrachten auf Augenhöhe ist. Und wenn du halt so dein ganzes Leben lang behandelt wirst und angeguckt wirst, macht das halt schon was auch mit dem Selbstwert von einem, was ja auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Arbeiterkinder sich weniger Sachen zutrauen, zu studieren oder sich bei Jobs zu bewerben, weil woher soll das Selbstvertrauen auch kommen? Und wenn du in Armut aufwächst, bist du halt auch mit mega viel Gewalt konfrontiert, also psychische sowie physische. Und die psychische Gewalt ist ja dann zum Beispiel, dass man nicht auf Augenhöhe betrachtet wird.
Ja, danke schön auf jeden Fall für den kleinen Einblick. Verdient auch sehr viel Respekt, dass du da so offen drüber redest. Und ich glaube, du hast viele Leute, die dir auch sehr dankbar sind, dass du online, auf Social Media, sei es auf Insta, auf TikTok, so viel darüber erzählst, wie es so ist. Weil ich glaube, viele Leute sind in einer ähnlichen Situation und wissen einfach nicht so genau, wo sie so einen Anhaltspunkt haben, wie sie so vorgehen sollen. Und deswegen wäre auch meine letzte Frage für dieses Interview: Kannst du Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, irgendwelche Tipps geben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, der erste wichtigste Punkt ist halt, sich Community zu suchen. Und dazu gehört zum einen auch einfach mal im Umfeld so zu gucken, was das für Leute sind. Und vielleicht sind auch andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, um einen herum. Aber man weiß es nicht, weil halt die Scham so groß ist, darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite einfach zu, also einfach, das löst überhaupt gar kein Problem. Aber was ich bei Arbeit erkenne, die haben in fast jeder Stadt eigentlich eine Ortsgruppe, sich da zu connecten und sich da einen Raum zu suchen, weil es wirklich, man kann in diesem politischen System nicht 100% was dagegen machen, wie die Situation einfach ist. Und sich halt Schutzräume zu suchen, macht wirklich super viel aus. Deswegen Austausch, laut sein, und ich würde jeden dazu auch ermutigen, halt wirklich, ja, halt auch wirklich laut zu sein und darüber zu sprechen und versuchen, offener über Geld zu sprechen, weil es so ein Tabuthema ist, weil es armen Menschen unangenehm ist, weil es reichen Menschen unangenehm ist, aber denen darf es halt voll gerne unangenehm sein. Deswegen versuchen da zu sein, man kann nichts für seine finanzielle Situation und auch mit allen Punkten, die dazugehören. Dafür kann man nichts, dafür muss man sich nicht schämen, auch wenn man das so lernt.
Dankeschön, Malik, dass du heute bei uns im Interview warst, dass du uns so viele Fragen beantwortet hast. Ich glaube, da draußen sind viele Leute, die das, was du sagen, echt relaten können. Und ja, ich danke dir. Folgt uns doch gerne auf Insta und auf TikTok unter Salon5_. Und ja, bis zum nächsten Mal in der Podcast-Folge.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.